Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Wenn Sie die Bibel dabei haben, schlagen Sie bitte auf 1. Korinther Kapitel 12. Und wir werden miteinander die Verse 1 bis 27 miteinander anschauen. Und ich möchte hier vorne wegschicken. Kapitel 12, 13 und 14 gehören eigentlich zusammen. Es ist ein ganz großes Thema und der Paulus fängt ja an und man muss auch im Hinterkopf wissen, die Korintherbriefe sind Briefe eines Briefwechsels zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth. Eigentlich wissen wir, dass es mindestens 4 Briefe gab, 2 sind verloren und die wir noch heute haben, ist im Grunde genommen der 2. Korintherbrief und der 4. Korintherbrief. Und aus diesem ganzen Briefwechsel müssen wir und entnehmen wir das, was wir hier haben. Und wir wollen herausfinden, was hier die Bibel meint. Und so beginnt nun Paulus und sagt als erstes in Vers 1. Also die Korinther hatten Fragen und sie fragten ja, was betrifft das und was ist mit den Gaben? Und so fängt er an und sagt: Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Und dann kommt eben die ganze Auflistung der verschiedenen Sachen, die Argumente, Gegenargumente, und dann zeigt er wie ein Fokus auf etwas Größeres in Kapitel 13 und sagt, über all dem, über den Gaben ist eines viel, viel wichtiger, nämlich die Liebe. Und dann geht er weiter und nachdem er das gesagt hat, kommt er dann zum Kapitel 14 und fängt dann dort an und zeigt auch die verschiedenen Gaben, auch die Sprachengabe und so weiter und so fort. Aber auf das werden wir heute nicht eingehen, sondern mehr so wie ein Einstieg machen, ein Einstieg in das Kapitel 12, 13 und 14. Und dazu habe ich Ihnen gleich etwas mitgebracht. Ich bin ja am See aufgewachsen und eines der schönsten war für mich immer, wenn Schiffe zu Wasser gelassen wurden. Also ich bin ein Seebub, aufgewachsen direkt am See. Und wenn dann so Schiffe zu Wasser gelassen wurden, war ich oft dabei, ob es das Segelschiffe waren und so weiter. Und ab und an kam es auch vor, dass ein sogenannter Achter mit Steuermann, das ist, was wir gesehen haben, das hier, zu Wasser gelassen wurde. Das ist ein ganz schmales Ruderboot, wird heute noch gebraucht an Weltmeisterschaften. Ich glaube, der aktuelle Weltmeister ist Deutschland. Ein schmales Ruderboot mit 8 Ruderern und einem Steuermann. Der Steuermann, der gibt den Takt an, er sagt so und so viele Schläge, feuert die Mannschaft an, gibt ihnen Ratschläge und so weiter. Und eines der bekanntesten Rennen, der Achterrennen, ist das Race of Boat zwischen den Universitätsstädten, also Universitäten Oxford und Cambridge. Normalerweise geht ein Rennen an der Weltmeisterschaft über 2 Kilometer. Das Rennen zwischen Oxford und Cambridge geht über die Distanz von 6779 Metern. Also das ist eine Anstrengung und eine Meisterleistung. Und wenn man das dann mal so sieht, man kann auf YouTube, kann man zum Beispiel den Lauf des deutschen Achters, kann man den nachverfolgen. Das ist so exakt Ruderschlag um Ruderschlag. Es ist eine Perfektion in Rhythmus, in Kraft, in Ausdauer. Das fasziniert mich. Und das sind Menschen, die da zusammenarbeiten, zusammenspannen und die haben ein Ziel vor Augen und sie werden angetrieben mit einem unbändigen Willen, nämlich dem Willen zu siegen. Und sie bilden einen Teamgeist, der seinesgleichen sucht und sie haben einen Wunsch, sie wollen das Rennen gewinnen. Stehen wir nicht auch alle in einem Rennen? Sind wir nicht auch alle mit in einem Rennen drin? Paulus hatte den Korinthern Folgendes geschrieben. In 1. Korinther Kapitel 9, ab Vers 24, da heißt es, anscheinend war Paulus gerne bei den Olympischen Spielen oder hat gerne mal einen Boxkampf angeschaut. Woher weiß ich das? Weil er sagte an einer anderen Stelle, sagt er, und ich bezähme meinen Leib und ich kämpfe und ich schlage nichts aufs Ungewisse. Ja, woher weiß er das? Oder hier in Vers 24 von Kapitel 9, da sagt er, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, Sie laufen zwar alle, aber nur einer erlangt den Preis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also Paulus war sich mit den isthmischen Spielen damals war sehr vertraut. Korinth war aber irgendwie aus dem Takt geraten. Und wenn man dem Boot zuschaut, dann muss wirklich ein jeder aufs Kommando des Schlagmanns hören, auf den Steuermann hören, da gibt es einen Schlagmann und so weiter und so fort. Aber in Korinth war da Meinungsverschiedenheiten. Könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Boot plötzlich Meinungsverschiedenheiten hat und sagt, bevor sie sagt, nee, ich schlage nicht mehr so wie der Vordermann oder der Hintermann. Ein Riesen durcheinander. Habt ihr mal Asterix und Obelix gesehen? Wenn dann plötzlich die Rudermänner nicht mehr so richtig schlagen, ein Riesen durcheinander. Wenn Rechthaberei da ist oder Neid, Eifersucht, ein solches Boot würde gar nie starten. Oder wenn man das Boot zu Wasser lässt und wenn man da einsteigt, probiert's mal. Die ersten paar Male wird sicher das Boot kippen und ihr werdet im Wasser liegen. Es wird ein Riesen durcheinander sein, das Boot würde kentern und ganz sicher würde das Boot keinen Preis erringen. In Korinth war so viel durcheinander. Und nun, Paulus hat geschrieben, hat angefangen, und halten wir im Gedächtnis, es ist ein Briefwechsel. Der kommt und sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Also er fängt an, wie aus Einleitung sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Und dann fängt er aber an und kommt gleich wie mit einer Ermahnung oder mit einer Warnung. Und er sagt Folgendes. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Warum fängt Paulus so an? Weil in Korinth, im ganzen korinthischen Umfeld, war es normal, dass man Gottesdienste hatte. Man hatte verschiedenste Kulte. Denkt nur, als der Apostel Paulus in Athen war. Was war da? Er war erstaunt über die vielen Götzenbilder und Altäre. Er fand sogar einen Altar, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, wo drauf stand dem unbekannten Gott. Dort auf dem Areopag hat dann Paulus bei diesem unbekannten Gott, bei diesem Altar angeknüpft und hat ihnen das Evangelium gebracht. Aber Korinth war geprägt von okkulten Dingen. Zum Beispiel das Orakel von Delphi oder die Göttin der Epheser. Wahrsagegeist von Philippi, da ging doch eine Frau hinter Paulus her und er hat immer geweissagt, schaut einmal ein Diener des lebendigen Gottes. Überall Wahrsagerei, Orakelsprüche. Und während dieser Orakelsprüche oder während dieser Götzendienste sind oft die Priester in Ekstase gefallen und haben angefangen, unverständliche Worte zu labern. Und das war dann das Orakelspruch und so weiter und so fort. Und nun lesen wir miteinander 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 3 noch einmal. Und zwar nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Auch über die Wirkung des Geistes will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Also Paulus macht gleich hier eine Differenzierung. Die Korinther waren geprägt von okkulten Sachen, spirituistischen Sachen, Orakelsprüchen. Und dann kommt Paulus und sagt, aber das Reden des Geistes über das Wirkung des Geistes will ich euch nicht im Unklaren lassen. Und dann sagt er, ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch ungläubig wart. Ja, ihr wurdet geradezu zu denen hingerissen. Und nun sagt er, deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Also Paulus sagt, vorher und nachher. Vorher war da Ekstase, war da verschiedenstes Götzendienst, oft auch mit sexueller Unmoral verbunden. Und dann sagt er, aber jetzt, da kann keiner, wenn er wirklich Christ ist, kann er ekstatisch reden wie damals im Tempel. Er kann keine Handlungen machen, die dem Wort Gottes der Bibel widersprechen. Er sagt, wenn ihr euch wirklich bekehrt habt, dann wird aus eurem Munde nichts mehr kommen, das Jesus verflucht oder irgendwie das Wort Gottes runtermacht oder einen Schatten auf einen wirft. Es ist unmöglich. Paulus sagt aber damit auch, keiner kann, wenn er wirklich wiedergeboren ist, abgekehrt von den Göttern, kann er nicht noch an einem Lebensstil festhalten, der an das Alte erinnert. Keiner, der vorgibt, Christ zu sein, kann nicht einen Lebensstil führen, der sündig ist. Keiner, der wirklich mit Jesus lebt, kann den Namen Jesus nicht verlästern und verunehren. Und den Namen Jesus lästern, das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen. Durch einen Lebensstil, durch Worte oder auch durch Gedanken. Paulus sagt, wenn ihr wirklich Kinder Gottes seid, dann verherrlicht Jesus Christus durch Wort, Werk und Wandel. Leider war bei den Korinthern nicht der Gleichschlag eines Achters mit Steuermann. In Korinth, da war weder Kraft, und wenn ihr mal seht, wie diese Athleten trainiert sind, das sind echte Muskelpakete. Wir hatten bei uns im Militärdienst, hatten wir einen, der hat auch so Ruderboote, habe ich ja gefahren. Der hat ausgesehen wie ein V auf Beinen. Also so. Oben Muskeln, das ist unglaublich. Bei den Korinthern, da war weder Kraft noch Ausdauer, da war kein Teamgeist, keine geistliche Dynamik. Sie waren völlig aus dem Takt. Und nun kommt Paulus und er sagt, besinnt euch doch wieder auf das Wesentliche. Er sagt, haben wir nicht als Gemeinde Jesus einen Steuermann? Jesus Christus? Haben wir nicht ein Boot, das sich Gemeinde nennt? Haben wir nicht ein Team und dieses Team besteht aus dir und aus mir? Haben wir nicht ein Ziel? Es ist die Verherrlichung des Namens Gottes. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat Gott Gaben gegeben. Und wir sitzen in einem Boot, wir haben ein Ziel und Gott hat Gaben gegeben, dass wir miteinander diese Gaben einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Also in ein Ruderboot, da muss keiner, der schnell laufen kann, sondern muss einer, der rudern kann. In der Gemeinde Jesus hat Gott uns zusammengestellt, damit wir miteinander das Ziel erreichen. Gott hat Gaben gegeben, dass wir uns untereinander unterstützen, einander helfen, einander beistehen. Ich freue mich so auf die Osterkonferenz. Und das Schöne ist, da sind wir als Team miteinander zusammen. Ich war noch hinten in der Sanität. Wir sind schon am Organisieren, wer macht wann Dienst als Sanitäter. Ihr habt all die Listen ja gesehen, ausgefüllt. Ihr macht einen wunderbaren Dienst bei euch in der Küche. Diese Kuchen, die ihr backt, das ist Gottesdienst. Und wenn sie gegessen werden mit Danksagung, ist das nochmal ein Gottesdienst. Und wenn es klappt auf der Toilette, darf man nochmal Danke sagen, auch das ist ein Gottesdienst. Ja, wir nehmen das oft so selbstverständlich. Die Bibel sagt, alles was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn. Das ist Gottesdienst und ohne euren Dienst innerhalb der Gemeinde würde unsere Gemeinde gar nicht funktionieren. Wir haben mal ausgerechnet, wir haben ungefähr 250 Helfer innerhalb der Gemeinde. Wo gibt's sowas? Das ist Gottesdienst, es ist ein Geschenk, dass wir so miteinander einander dienen können. Und nun kommt Paulus und sagt Folgendes. Vers 4 bis 6. Er sagt, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kraftwirkungen, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Gott gibt Gaben, damit unser Ruderboot, das sich Gemeinde nennt, vorwärts kommt. Und vergessen wir nicht, Und es geht so oft verloren. Gott ist der Geber. Er befähigt. Ich habe mich so gefreut, dass wir in Lotstetten umgebaut haben. Wir waren ein Team. Und als erstes haben wir gesagt, wir verstehen es ja gar nicht alles. Und ich habe über 30 Jahre nicht mehr vom Bau gearbeitet. Und plötzlich heißt es, Samuel, kannst du deine Lotstetten umbauen? Ja, mit Zittern und schwabbelnden Füßen. Und haben miteinander gebetet, Herr Jesus, gib du Weisheit, um das alles tun zu können. Und das Interessante, Herr befähigt, haben wir dann besprochen, was ist da. Da kommt wieder mal jemand, der einen guten Ratschlag gibt. Und es klappt, ein riesengroßes Geschenk. Aber wer ist der Geber der Gaben? Es ist Gott. Gott beschenkt, und zwar dich und mich, eben wenn du Kuchen backen kannst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ich denke oft, habe ich jetzt in den letzten Tagen gedacht, wie gerne würde wahrscheinlich die Sarah einen Kuchen backen oder Toiletten putzen, wenn sie nur nicht diese Behandlung von Krebs über sich ergehen lassen müsste. Dass wir gesund sind, ein Geschenk Gottes. Gott ist es, der befähigt, der ausrüstet, der begabt. Und wir dürfen uns einsetzen in dem großen Rennen. In dem Rennen, in dem Schiff, das Gemeinde heißt. Und dann heißt es in Vers 7, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Ich habe schon oft gedacht, wenn ich Toiletten geputzt habe, ich möchte sie so sauber putzen, dass der Jesus gerne drauf geht. Ja, das ist wahr. Wer geht schon gerne auf eine Toilette, die nicht so sauber ist? Und ist der Herr Jesus auf Besuch? Ja. Und er sieht eine schmutzige Toilette in der Zionshalle und sagt, nee, da gehe ich nicht drauf. Und deswegen, das ist Gottesdienst. Und so kommt Paulus und sagt, jedem wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Und nun kommt Paulus und fängt an, verschiedene Wirkungen aufzuzählen. Und wie schon gesagt, ich gehe jetzt nicht auf diese Wirkung heute ein, sondern in einer anderen Predigt. Ich möchte aufzeigen, was Paulus meint. Und ich möchte auch aufzeigen, dass nicht mehr alle Gaben heute noch notwendig sind. Wir brauchen sie nicht mehr, ja, weswegen, weil wir den ganzen Kanon der Bibel vollständig vor uns haben. Wir haben die ganze Bibel. Wir brauchen keine neuen Prophezeiungen mehr. Wir brauchen nicht mehr noch ein Zungenreden als ein Zeichen für die Juden. Wir haben die Bibel. Aber auf das werde ich dann später eingehen in einer anderen Predigt, wenn wir miteinander dann Kapitel 13b und 14 miteinander anschauen. Und doch möchte ich lesen, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, ich lese wieder nach der neuen evangelistischen Übersetzung, dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Also wenn wir diese Gabe heute noch hätten, hätten wir nicht für Sarah beten müssen. Anscheinend gibt es Gaben, die damals notwendig waren und heute nicht mehr. Anscheinend gab es Gaben, die damals gebraucht wurden, aber dann verschwunden sind. Und all das werde ich dann später darauf eingehen. Es heißt da, der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken. Einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden. Das wäre noch toll. Also wenn ich Sprachen könnte, das wäre genial. Und ein anderer, sie zu übersetzen. Aber immer wieder sagt Paulus, wer diese Gaben austeilt, es ist Gott selber. Und so lesen wir in Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Nicht wir sind's. Und ich habe manchmal Not, wenn ich sage, Herr Jesus, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Ansonsten mal einfach sage, Herr Jesus, hier bin ich, brauche mich. Und dann schaut man mal in sein Leben, ja, was kann ich gut? Dann setzen wir uns ein. Und auch dann, wenn wir es nicht so gut können. Interessant, auf der Bibelschule war es so, da wurden oft Leute eingesetzt, die hatten überhaupt kein Verständnis von Technik. Da habe ich mir gedacht, mein lieber Mann, dann habe ich mal mit dem Direktor gesprochen von der Bibelschule. Da habe ich gesagt, weißt du, manchmal ist es gut, wenn man lernt, unter einem, der nicht fähig ist, etwas Gutes zustande zu bringen. Und es ist gut auch, dass du lernst, dich zu unterordnen und das zu tun, was man dir sagt. Wow, da habe ich es gewusst. Aber es tut gut, manchmal, dass einer kommt und sagt, Samuel, jetzt mach mal den Mist, den du machen musst, fertig, Schluss, und halt deinen Mund zu. Aber eben, das ist leider oft verloren gegangen. Kommen wir weiter. Wir haben gesehen, alles kommt von Gott. Gott ist es, der befähigt. Gott ist es, der ausrüstet. Gott ist es, der die Gnade gibt. Die Kraft, die Weisheit, das Durchhaltevermögen. Und je älter ich werde, und ich denke auch Sie, je mehr merken Sie, Herr Jesus, ohne dich geht es wirklich nicht. Ich brauche dich. Oder einer hat ein solches Temperament. Wenn ich denke, wie der Mose, er wird gesagt, er war ein temperamentvoller, aufbrausender Mann. Denken wir an die Donnersöhne, Johannes und so weiter. Von Mose wird am Ende seines Lebens gesagt, er war der sanftmütigste Mensch auf dieser Erde. Ja, weswegen? Gott hat ihn verändert, umgestaltet. Gott hat ihm Nöte auf den Weg geschickt, ein Volk von 1,5 Millionen Juden und die haben 3 Millionen Meinungen. Ja, es ist doch so, man sagt, wo 2 Juden sind, sind 3 Meinungen, oder? Ja, das sind Menschen und jetzt muss Mose mit denen zusammenarbeiten. Jetzt gibt es wieder keinen Lauch. Nee, jetzt haben wir wieder zu viel Wachteln und immer sind sie am Motzen. Und das verändert einen Menschen und das hält einen ganz nahe beim Herrn Jesus. Aber der die Gaben gibt, der befähigt es, ist immer Jesus Christus. Und innerhalb der Gemeinde Jesus hat Gott verschiedene Gaben gegeben, aber es ist immer ein Dienst an und für die Gemeinde, zum Wohl der Gemeinde, zum Auferbauen der Gemeinde, zur Weiterführung der Gemeinde. Immer, es geht immer um das. Und schlussendlich geht es um Jesus, um seine Sache. Damit innerhalb unserer Gemeinde Jesus sichtbar wird. Als ich im Vorprogramm hier unten saß, habe ich gedacht, wie schön ist es doch. Ich habe extra zugehört, als ihr gesungen habt, das tönt fantastisch. Es tönt einfach wunderschön und es geht um die Ehre Gottes. Und ein Gottesdienst ist dazu da, dass wir Gott dienen, dass wir ihn anbeten, dass er im Zentrum steht, dass er verherrlicht wird. Und deswegen gibt Gott Gaben, damit er verherrlicht wird. Und dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass Jesus Christus groß wird, und zwar auch innerhalb unserer Gemeinde. Leider ist es aber auch so, und es ist wie so eine Warnung, leider können auch Gaben können missbraucht werden. Wenn jemand gut reden kann, dann steht er in Gefahr, dass der andere gar nicht mehr zu Wort kommt. Wenn jemand einen Charakter hat zum Leiten, kann es passieren, dass ein anderer so richtig an den Rand gedrückt wird. Wenn einer die Gabe hat, dass Gott ihm Geld anvertraut, da kann nebendran jemand fast verschwinden, weil er jeden Franken 2-mal umdrehen muss. Und der das Geld hat, versteht nicht, ja, weswegen musst du so schmürzeln, oder? Ja, auf Hochdeutsch, wie sagt man dem? Keine Ahnung. Ja. Aber versteht ihr das? Und deswegen, jede Gabe, die Gott gibt, ist auch eine Verantwortung, mit dieser Gabe richtig umzugehen. Und Menschen, die so gut leiten können, die stehen in Gefahr, dass die Menschen an sich binden. Und es ist schnell die Manipulation da. Aber es geht immer um Jesus. Gott gibt Gaben und die kommen erst richtig zum Vorschein, wenn Menschen sagen, ja, ich habe diese Gabe von Gott erhalten, aber Herr Jesus, ich möchte diese Gaben in aller Demut für deine Sache, für dein Reich einsetzen, zum Wohle des anderen und zur Verherrlichung Gottes. Und so kommen wir zu einem weiteren Punkt, Vers 12 bis 13. Und das habe ich überschrieben, einer für alle für einen. Kennt ihr den Wahlspruch der 3 Musketiere? Ja, D'Artagnan und so weiter. Oder D'Artagnan sagte man, glaube ich. Ne? Einer für alle für einen. Und so lesen wir miteinander Vers 12 bis 13. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. In der Gemeinde Jesus soll es keinen Standesunterschied geben. Wir sind alle genau gleich. Aber oft ist es eben doch so, weil wir Menschen sind. In der Gemeinde Jesus soll es nicht einen Unterschied geben zwischen arm und reich. Kein Unterschied zwischen solchen, die gebildet sind, und weniger gebildet. Kein Unterschied zwischen solchen, die schöne Kleider tragen, und solchen, die weniger schöne Kleider tragen. Wie oft habe ich schon erlebt, das sind zwei Christen. Sie nennen sich so. Und doch gehen sie sich immer aus dem Wege. Und ich habe es erlebt, persönlich erlebt. Der Herr ruft beide in die Ewigkeit, und plötzlich liegen sie auf dem Grab Seite an Seite. Zeitlebens sind sie einander aus dem Wege gegangen, haben nicht miteinander gesprochen, und wenn sie gesprochen haben, dann meistens in einem etwas aggressiveren Ton. Und der Herr ruft sie heim, und dann hat der Herr den Humor, die beiden nebeneinander auf dem Friedhof liegen zu lassen. Interessant. Wie wenn er sagen möchte, liebe Leute, versöhnt euch doch schon auf der Erde, weil im Himmel müsst ihr ja sowieso zusammen sein. Da sind plötzlich die Standesunterschiede sind weg. Und wisst ihr, wie viel Herzeleid könnte erspart bleiben, wenn man sich als Geschwister annehmen würde? Einfach einander stehen lassen. Den anderen so sehen, wie Gott ihn sieht. Nämlich als ein Teil des Leibes des Christus. Paulus sagt es in Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Das bedeutet nicht, dass ich mit allen das Heu auf der gleichen Bühne haben muss. Also die deutschen Geschwister verstehen das wahrscheinlich nicht, das ist ein Schweizer Ausdruck, das Heu auf der gleichen Bühne haben. Das bedeutet, ich muss nicht immer gleicher Meinung sein. Oder ich kann nicht mit jedem in der Gemeinde Pferde stehlen. Mit dem Kurt kann ich das zum Beispiel. Aber es gibt noch andere. Oder nicht alle in der Gemeinde zähle ich zu meinem engsten Freundeskreis. Muss ich ja auch nicht. Gott hat uns so verschieden gemacht. Habe ich gefreut, letzte Gebetsstunde, habe ich etwas geschaut, wie die Leute geredet haben. Ich habe mich so gefreut. Die reden miteinander, tauschen aus. Und es sind so unterschiedliche Menschen. Wir müssen nicht mit allen gleich gut auskommen. Und auch das hat mir mein Bibelschullehrer damals gesagt, hat er mir gesagt, weißt du Samuel, ich habe eines lernen müssen. Er hat am Anfang gedacht, dass alle Christen miteinander gut zusammenarbeiten müssen. Bis er gemerkt hat, das geht gar nicht, weil es gibt Menschen, die sind vom Charakter so verschieden. Und dann hat er gesagt, okay, der arbeitet dort und der arbeitet dort. Und alle arbeiten und dienen dem Herrn mit ihren Gaben. Und wenn sie sich treffen, dann segnen sie sich im Namen Jesus. Sie gehen miteinander um in Respekt und Achtung, in Wertschätzung und der Liebe des Christus. Bedenken wir, wenn wir einen Bruder verachten, weil er nicht genauso tickt wie wir, oder weil er vielleicht nicht so saubere Kleider anhat, wie wir es gerne hätten. Und wir verachten ihn. Wissen wir, dass wir dann auch Christus verachten? Die Bibel sagt uns, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, jeder, der sich Kind Gottes nennt, in dessen Leben auch Jesus Christus wohnt. Und wenn wir den verachten, weil er sich anders verhält, weil er vielleicht anders tickt, weil er anders denkt, dann verachten wir im Grunde genommen nicht nur den Bruder, sondern auch Jesus. Ja, wir behandeln Jesus Christus von oben herab. Denn Jesus Christus hat genau diese Person zu seinem Eigentum gemacht. Haben wir den Ansporn zu werden, wie Jesus ist? Haben wir den Ansporn, uns verändern zu lassen? Haben wir den Ansporn, auf den Bruder, die Schwester zuzugehen, auch wenn er vielleicht unrasiert ist oder Mundgeruch hat? Ein schmutziges T-Shirt, das heißt nicht, dass man das unterstützen soll. Aber vielleicht hat er mal Hilfe nötig, um sein T-Shirt zu waschen. In der Gemeinde Jesus sind wir alle zusammen genau gleich viel wert. Wer macht gerne Puzzle? Also ich nicht, habe keine Geduld für das. Aber ich kenne liebe Geschwister, die haben so gerne Puzzle und ich kriege Zustände, nur schon der Gedanke. Ich weiß von jemandem, der hat so ein riesengroßes Puzzle an der Wand, der hat da Wochen dran gearbeitet. Und man sagt, das Weltmeister-Puzzle hat 48.000 Teile. Aber in einem Puzzle, welches Teil ist das Wichtigste? Das Erste? Ja, welches ist das Erste von 10.000 Stück? Eben in einem Puzzle, die können verschieden groß sein, meistens sind sie ungefähr gleich groß, aber haben verschiedene Formen. Manchmal ist es andere Farbe, je nachdem. Aber jedes einzelne Teil ist genau gleich viel wert. Und habt ihr schon mal ein Puzzle gesehen? Ein riesengroßes Puzzle. Und dann fehlt mitten drin ein einziges Stück. Ja, da ärgert man sich grün und blau, oder nicht? Und dann sucht man und sucht man, bis man dieses Teil gefunden hat. Und endlich, zack. Und dann machen wir wieder alles zusammen und fängt von vorne an. Aber in einem Puzzle sind alle genau gleich, genau gleich und genauso innerhalb der Gemeinde Jesu. Jeder ist genau gleich viel wert. Nur gemeinsam sind wir stark. Wir gehören zusammen. In der Gemeinde Jesus ist jeder Einzelne wichtig. Nur gemeinsam können wir funktionieren. Denken wir nochmal an das Ruderboot. Gehen nochmal eines zurück. Wenn nur einer da nicht mag und nicht kann, ja, das Ganze wird nie gewinnen. Und deswegen, wir gehören zusammen. Gott baut sein Haus Stein um Stein. Ein jeder soll, ja, wie heißt es? Lebendig sein, noch was? Neu und lebendig sein, ja? Wir gehören zusammen. Und genau das sagt Paulus dann ab Vers 14 und er sagt, einen menschlichen Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Also keinem, die hat noch nie gesagt, ich gehöre nicht dazu, nee, die gehört dazu. Oder das Auge, und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alle Gehör wären, womit könnte man riechen? Nun hat aber Gott jeden Teil so im Leib geschaffen und eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Also das heißt, an dem Platz, wo du bist, ist genau der richtige Platz. An dem Ort, wo du lebst, ist genau der richtige Ort. Das, was du tust, auch innerhalb des Reiches Gottes, genau das ist das Richtige. Und wenn, es heißt hier, und wenn es alles Gehör wäre, womit könnte man riechen? Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Und nun aber gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Und so weiter und so fort. Als Gemeinde Jesus sind wir eine organische Einheit. Gemeinde Jesus ist nicht eine Organisation. Klar, man muss organisieren. Die Ältesten müssen zusammenkommen, müssen miteinander reden und so. Man muss was organisieren. Eine Osterkonferenz ohne Organisation, ich glaube, das wäre eine Riesenkatastrophe. Man muss doch organisieren, schon Jahre vorher, wer kommt zum Predigen. Okay, man muss organisieren, was gibt es zu essen, dann muss man einkaufen, dann muss man organisieren, wer macht den Saaldienst und so weiter und so fort. Aber die Gemeinde Jesus ist eine organische Einheit. Und diese organische Einheit wird gebildet aus den einzelnen Gläubigen. Und das, was uns zusammenbindet, das, was uns zusammenhält, was ist es denn? Da gibt es verschiedene Aspekte. Zuerst einmal, wir haben einen gemeinsamen Glauben. Und der Inhalt dieses Glaubens ist wer? Jesus Christus. Wir haben eine gemeinsame Grundlage. Und welche Grundlage haben wir als Gemeinde? Das Wort Gottes, oder nicht? Wir haben eine gemeinsame Erfahrung. Ein jeder von euch, der wirklich ein Kind Gottes ist, hat mindestens dieselbe Erfahrung gemacht. Es ist die Erfahrung der Sündenvergebung. Es ist die Erfahrung, dass Jesus all deinen Schrott deines alten Lebens vergeben hat und ans Kreuz ist an Jesus geheftet. Es gibt ein altes Lied, was heißt, lass dann die Fallen auf Golgatha. Jeder, der ein Kind Gottes ist, hat diese Erfahrung gemacht. Wir haben die gemeinsame Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 8, dass wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater. Ja, wir haben Gott zum Vater. Wir haben die gemeinsame lebendige Hoffnung, eines Tages bei Jesus zu sein. Und wir haben vor allen Dingen eine Tatsache. Es ist die Tatsache der Innewohnung des Heiligen Geistes. Jesus wohnt in uns. Und er geht nie mehr weg. Das können Sie nachlesen, Johannes Kapitel 14 und 16. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, er wird bei euch und in euch bleiben in Ewigkeit. Wir haben die Garantie der Erlösung. Ich weiß, wo ich hingehe. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns freuen an dem, was Jesus getan hat. Auch wenn jemand nicht in die genau gleiche Kirche geht wie wir. Auch wenn jemand vielleicht einen anderen Gottesdienst besucht, als wir ihn besuchen. Aber wenn Menschen da sind, die sagen, weißt du, ich liebe den Herrn Jesus aus tiefstem Herzen. Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Ich liebe das Wort Gottes und ich freue mich, dass Jesus bald wiederkommt. Dann haben wir doch Gemeinschaft untereinander. Und wisst ihr, das Schöne ist, und wir brauchen einander. Ohne geht es nicht. Lesen wir mal miteinander die Verse 22 und 24. Vers 22 bis 24, da heißt es, und das über diesen Vers, den habe ich oft nachgedacht, ich verstehe den nicht. Immer wieder gelesen, nicht verstanden. Wieder gelesen, nicht verstanden. Plötzlich ging mir irgendwie ein Licht auf. Lesen wir mal miteinander Vers 22 und 24. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Könnt ihr mir erklären, was das bedeutet? Ich habe da gehirnt, und zwar über Jahre. Was meint der Paulus hier? Wenn er sagt, gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besondere viel Aufmerksamkeit. Kommt das in der Gemeinde wirklich vor? Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, sie sorgfältig zu bedecken. Nun, ich möchte hier wieder ein Bild gebrauchen. Wir waren miteinander unterwegs in einer Gruppe, wir waren ungefähr 12 Personen, gut ausgerüstet, trainiert, wir bildeten ein starkes Team, wir waren eine gute Einheit. Und wir wollten das Ziel erreichen. Und während wir so unterwegs sind, bekommt plötzlich einer unserer Kameraden, kriegt Probleme mit dem Kreislauf. Er fing an zu schwanken. Er wurde trittunsicher und er drohte sogar abzustürzen. Obwohl wir ein einheitliches Team waren, gut trainiert, gut ausgerüstet, motiviert, bildeten eine gute Einheit, plötzlich war da in unserer ganzen Gruppe einer, und er konnte nichts dafür, war er plötzlich der Schwächste von allen. Und das haben wir dann getan. Wir haben ihn überhäuft mit der größten Ehre. Ja, in welchem Sinne? Wir haben ihm erst einmal den Rucksack abgenommen. Dann haben wir ihn einem zur Seite gestellt, einer vorne dran, einer hinten, und haben ihm das Geleit gegeben, wir haben ihn unterstützt, wir haben getragen, Gepäck abgenommen. Meinte, der hätte vorher gesagt, nee, du kannst meinen Rucksack haben. Nee, das mag ich selber. Aber plötzlich ist er so schwach, er kann nicht mehr, hat Probleme mit dem Kreislauf. Und dann ist er noch so froh, dass einer kommt und sagt, du, danke, dass du mir den Rucksack abnimmst. Meint ihr, dass ein starker, junger Kerl plötzlich sagt, ja wunderbar, dass du meine Hand nimmst und mich führst? Er sagt, hey, du hast eine Scheibe. Nee, aber jetzt mag er nicht mehr, kann nicht mehr, er ist noch so froh, dass jemand ihn hält, ihn führt, ihn stützt. Und das ist es, da ist mir das Licht aufgegangen, das meint Paulus, wenn er sagt, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Denn gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Und genau das haben wir getan. Wir haben Lasten abgenommen, wir haben ihn gestützt, wir haben es besondere Rücksicht genommen und wir ließen ihm als dem momentan Schwächsten ließen wir die größte Ehre zukommen. Denn nur gemeinsam werden wir das Ziel erreichen. Nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam können wir das erreichen, was wir wollen. Und wisst ihr, das Schöne ist, der Effekt, der passierte, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir gemeinsam einander helfen, wenn wir gemeinsam uns tragen und stützen. Und in diesem Team, was passierte? Wir wurden viel mehr zusammengeschweißt. Wir wurden in der Einheit umso stärker. Und wir haben plötzlich gemerkt, wenn es mir mal so gehen würde, dann steht dann auch einer oben und zieht mich hoch. Wir haben gemerkt, wenn ich selber mal nicht mehr kann, dann ist Verlass auf andere Geschwister, die mir zur Seite stehen und mich stützen. Und so wurde dieser schwächste Teil, weil wir ihm die größte Ehre erwiesen, wurde zum Segen für uns alle. Ja, dieses schwächste Glied wurde zum Kitt, der uns zusammenschweißte. Ich habe mich in letzter Zeit oft gefragt, Herr Jesus, warum lässtest du das zu, dass wir innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren 2 Todesfälle haben in der Jugendgruppe? Warum lässt du das zu, dass jetzt die Sarah so schwer krank ist, auch aus der Jugendgruppe? Möchte Gott uns sagen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben? Möchte Gott uns sagen, dass wir vielleicht viel mehr zusammenrücken müssen, damit seine Ehre noch größer wird? Möchte Gott uns sagen, dass wir wirklich füreinander da sein sollen, Lasten tragen, weil der andere vielleicht nicht mehr kann? Gott möchte, dass wir uns innerhalb der Gemeinde so schätzen, so unterschiedlich wir auch sind, dass wir uns untereinander annehmen und respektvoll miteinander umgehen. In Achtung und Respekt. Auf dieser Bergtour, das kostete was, dem anderen den Rucksack abzunehmen. Es kostet etwas, etwas zurückzustehen und den anderen Vortritt zu geben. Es kostet etwas, Lasten zu tragen. Aber je mehr wir das tun, umso größer wird der Segen für uns persönlich und auch unsere Gemeinde. Bilden wir uns auf unsere Stärken nichts ein. Dass wir stark sind, der andere vielleicht schwächer, da können wir nichts dafür. Dass wir vielleicht eine gute Ausbildung haben, einen guten Job, das sind nur Gaben. Dass wir vielleicht finanziell besser gestellt sind als der andere, auch da können wir meistens nichts dafür. Aber vergessen wir eines nicht, all diese Gaben sind nur geschenkt, damit wir sie einsetzen zum Wohle für alle, zum Segen für die Gemeinde und zur Verherrlichung des Namens Jesu. Und so möchte ich schließen mit dem Wort aus Vers 27, wo es heißt, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen wir uns alle mit. Und dann sagt er, ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Was für ein Geschenk, dass wir füreinander einstehen dürfen. Was für ein Geschenk, dass wir auch in diesen Krankheitsnöten zusammenstehen können. Was für ein Geschenk, wenn man weiß, dass hinter einem eine Gemeinde steht. Wir brauchen Mut und lasst uns einander Mut machen auf dem Weg Jesus nach. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, aus tiefstem Herzen wollen wir dir Danke sagen. Es geht dir gar nicht so sehr um die Gaben. Es geht um den Geber. Es geht dir gar nicht um uns. Es geht um dich. Und als Team dürfen wir gemeinsam dir nachfolgen. Als Gemeinde dürfen wir gemeinsam dich anbeten. Als Gemeinde dürfen wir gemeinsam dich ehren. Und als Gemeinde dürfen wir gemeinsam dir sagen, dass wir dich lieb haben. Und Herr Jesus, wir stehen jetzt vor Ostern. Schenk, dass wir gemeinsam erleben dürfen, dass du wunderbar segnest, dass du durchträgst, dass du hilfst und dass der Himmel offen stehen darf über dem, dass wir dich erbitten, nämlich Segen von oben, dass Menschen dich finden dürfen, Menschen zurechtkommen, Menschen ermutigt werden, Menschen gestärkt werden und ein Entscheid gefällt wird in manchem Herzen, ja Jesus, ich will noch viel entschiedener den Weg mit dir gehen. Danke, Herr. Amen.